Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Michael Pelzel zum Thema Narrative Medizin. Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast an alle, die heute zuhören. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ich einen neuen Gast bei uns im Podcast begrüßen darf. Und das ist der Michael Alexander Pelzel. Und um das vielleicht vorneweg zu sagen, wir wollen sprechen über das Thema narrative Medizin. Und als der Herr Pelzel uns angeschrieben hat das erste Mal und diesen Begriff erwähnt hat, da hat mich das sofort getriggert und angesprochen. Ich komme ja aus einem mehr oder weniger sprechenden Fach. Insofern freue ich mich, dass Sie da sind, Herr Pelzel.
Und vielen Dank, dass Sie
sich gemeldet haben. Herzlich willkommen. Weil Sie das erste Mal zu Gast sind, würde ich Sie bitten, sich einmal vorzustellen und mal so ein bisschen zu erzählen, wer Sie sind und was Sie machen.
Sehr gerne. Ja, hallo auch von meiner Seite. Michael Pelzel ist mein Name, wie gerade schon erwähnt. Ich bin Arzt und Dozent für narrative Medizin und ich habe ursprünglich in Marburg Medizin und auch Philosophie studiert. Letzteres habe ich aber nicht abgeschlossen, sondern nach 8 Semestern abgebrochen. Nach Marc-Uwe Kling passt es ja sehr gut zu einem Philosophiestudium. Und über dieses Nebenstudium bin ich quasi aber auch in Berührung gekommen mit einem nochmal Nebenfach und das war die Mythen- und Erzählkunde. Und da ich schon immer ein großer Fan von Geschichten aller Art war, hat mich das sofort gecatcht. Und ich erinnere mich, wie ich in so einem altehrwürdigen Hörsaal saß in Marburg, von denen hatten wir auch nur ganz wenige, so richtig, wie man sich das vorstellt, mit so dunklen Holzbänken, die im Rondell ausgerichtet waren. Und man hätte sich irgendwie vorstellen können, wie die Gebrüder Grimm selbst schon da drin sitzen. Und habe dann ganz gebannt gelauscht, was der Prof über literarische Gattungen, über Funktionen von Erzählungen und eigentlich deren existenzielle Bedeutung für den Menschen erzählt hat. Und da kam bei mir so die Realisation auf, irgendwie möchte ich das gerne in meiner Tätigkeit später drin haben. Das war nur dann gar nicht so einfach, weil ich wollte ja auf jeden Fall Arzt werden und erstmal hatte ich nicht so die Idee, wie ich das irgendwie integrieren kann in meine ärztliche Karriere. Und das hat sich dann geändert, als ich das erste Mal eigentlich durch Zufall über eine Kollegin, die mir davon erzählt hat, mit der narrativen Medizin in Berührung gekommen bin. Ich habe dann sehr schnell einen Workshop gemacht und hatte kurz darauf bei meiner ersten Stelle an der Universitätsklinik Tübingen die Gelegenheit, ein Wahlfach ganz frei zu gestalten. Ich habe damals in der Psychiatrie und Psychotherapie als Assistenzarzt gearbeitet und da habe ich die Chance ergriffen und einfach mal mich ins kalte Wasser gestürzt und ein Wahlfach zu narrativer Medizin gemacht, obwohl ich selber erst ganz am Anfang von dem Ganzen stand und das waren auch denkbar schlechte Voraussetzungen. Es war mitten im ersten oder zweiten Corona-Jahr. Wir mussten hart drum kämpfen, das überhaupt in Präsenz machen zu dürfen. Das war eine ganz kleine Gruppe an Studierenden. Wir mussten die ganze Zeit Masken tragen und Abstände halten und eigentlich durchgehend lüften, obwohl es das Wintersemester war. Und trotz alledem hat dieses Wahlfach total viel Spaß gemacht, sowohl den Studierenden als auch mir. Und seitdem hat mich das Thema narrative Medizin in der Lehre, aber auch in der Forschung und klinischen Anwendung eigentlich nie mehr losgelassen. Ich habe inzwischen verschiedenste Lehraufträge und Vorträge in den Universitäten Heidelberg, aber auch in europäischen Universitäten wie der Comenius-Universität in Bratislava und an der Uni Luzern gehalten, durfte an interdisziplinären und internationalen Forschungsgruppen und Kollegs teilnehmen und finde dieses Thema nach wie vor total faszinierend und hoffe jetzt heute in diesem Interview vielleicht auch ein bisschen Begeisterung für dieses Thema bei den ZuhörerInnen wecken zu können. Ich werde wahrscheinlich schon ein bisschen auch über Lehre und Ausbildung sprechen. Vielleicht machen ja auch viele von den Zuhörenden selber zumindest Vorträge oder sind auch in der Weiterbildung, Ausbildung engagiert. Aber es soll ja auch klinisch relevant sein. Deswegen habe ich mir ein bisschen auch Gedanken gemacht, wie man das nicht zu akademisch angeht, nicht zu lehrfokussiert, sondern auch irgendwie was mitnehmen kann und kleine Impulse für den klinischen Alltag setzen kann. Fürs Ende habe ich mir vielleicht auch nochmal ein kleines Experiment überlegt, mit dem man ganz niederschwellig das mal ausprobieren könnte. Aber jetzt freue ich mich erstmal darauf, in dieses Gespräch mit Ihnen einzusteigen, Herr Kuhn.
Ja, also wenn man Sie sprechen hört, dann spürt man sofort, wie sehr Sie für dieses Thema brennen und welcher Enthusiasmus da in Ihnen ist. Das finde ich toll. Sie müssen uns aber abholen, weil ich glaube, also mich eingeschlossen, dass die meisten Menschen, die jetzt gerade zuhören, den Begriff vielleicht schon mal gehört haben, aber zumindest ihn nicht richtig gut einordnen können. Können Sie den mal so ein bisschen mit Leben füllen? Also was kann ich mir darunter vorstellen? Was ist narrative Medizin?
Ja, das ist eine Frage, die natürlich sich aufdrängt, die aber gar nicht so trivial zu beantworten ist, weil man es gar nicht so scharf definieren kann. Also was man super definieren kann, ist ein Narrativ. Da gibt es literaturwissenschaftliche Definitionen. Und eine, die ich ganz schön finde, ist, dass ein Narrativ mindestens zwei Ereignisse enthalten muss, die irgendwie in zeitlicher und sinnvoller Reihenfolge oder Zusammenhang stehen. Wenn ich zum Beispiel sage, der König starb und dann starb die Königin, das ist kein Narrativ, das ist einfach nur eine Chronologie von Ereignissen. Aber wenn ich sowas sage wie der König starb und dann starb die Königin vor lauter Trauer, dann ist das ein Narrativ geworden. Und das ist schön zu definieren. Narrative Medizin ist da viel schwieriger greifbar zu machen, weil es eben ganz verschieden verwendet wird und letztlich auch ganz viele verschiedene Dinge bedeuten kann. Da haben ganz viele verschiedene Personen sich ihren eigenen Stil gefunden, mich eingeschlossen. Was schon allen gemeinsam ist, ist dieser Fokus auf individuelle Erzählungen. Da sage ich immer ganz gerne, das verhält sich ein bisschen zueinander, also gerade narrative Medizin zu dieser klassischen, vielleicht evidenzbasierten Medizin, verhält sich so ein bisschen wie im Englischen die Wörter Disease und Illness zueinander. Das sind eigentlich zwei Wörter für das, was wir im Deutschen mit Krankheit ausdrücken würden. Aber Disease hat schon diese klinische Variante, die quasi auf Prognosen, auf Symptomen, auf irgendwie greifbaren, festen Werten und die auch irgendwie einen Durchschnitt darstellt, während Illness diese ganz individuelle Krankheitserfahrung ist. Also was bedeutet es, dass genau diese Person an dieser Krankheit leidet? Was bedeutet das für die, für ihren Alltag, für ihr Leben, für ihr Selbstbild und sowas? All diese ganz persönlichen Erzählungen stecken da in dieser Illness drin und so würde ich auch die narrative Medizin als so gemeinsamen Nenner definieren. Es geht immer um individuelle Krankheitserfahrungen und Erzählungen, die von denen berichten. Und Erzählungen sind für mich was ganz Existenzielles in eigentlich allen Bereichen. Es gibt ein schönes Zitat von Max Frisch, der sagt, jeder Mensch erfindet früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält. Und das ist auch in der Literaturwissenschaft so ein bisschen die Idee. Da gab es diesen Narrative Turn, wo man schon den Fokus auf Erzählungen für unsere ganze Existenz, für unser Leben, für unser Selbstbild gelegt hat. Und damit ist es für mich auch ganz essentiell für die Medizin, wo es ja um existenzielle Fragen, um große Lebensthemen, um Gesundheit, Krankheit, Leben und Tod geht. Und dass das natürlich ganz viel in Geschichten, in Erzählungen und auch in individuellen Erzählungen, die sich nicht durch Studien, durch Durchschnittswerte oder so ausdrücken lassen, fokussiert und kanalisiert, ist so die Idee der narrativen Medizin. Es gab vor kurzem, weil das eben so schwierig zu definieren war, auch eine Expertengruppe, die sich zusammengesetzt hat und versucht hat, da so eine allgemeine Definition zu finden. Und die hat gesagt, narrative Medizin vermittelt so narrative Kompetenzen. Das sind so das Aufnehmen, Verstehen, Integrieren von Geschichten, manchmal auch im therapeutischen Kontext gezielt damit arbeiten und die zu verändern und eine Sammlung von kommunikativen Kompetenzen und Grundhaltung. Also es ist nicht ein Fach, nicht eine Fachdisziplin, sondern eher so eine Sammlung von Haltungen, von verschiedenen Methoden, Herangehensweisen, die auch oft eher geisteswissenschaftlich als jetzt streng naturwissenschaftlich sind und so ein ganzes Handlungssystem eigentlich. So viel mal versucht, das erstmal mit Leben zu füllen. Es füllt sich, glaube ich, mehr mit Leben, wenn wir auch noch zu Anwendungsbeispielen kommen. Dann sieht man, was es zumindest sein kann.
Ja, das heißt, es ist ein Handlungssystem, haben Sie gerade gesagt. Das finde ich, ist, glaube ich, eine ganz schöne, griffige Beschreibung, auch weil es ja sagt, dass es letztlich was Interdisziplinäres ist. Also was sozusagen sowas wie Philosophie, aber auch, schon Stilmittel aus der Literatur beinhaltet und natürlich eben die Schnittmenge zur Medizin. Das finde ich super spannend. Ist das was, was vielleicht in anderen Ländern auch schon eine größere Rolle so spielt in der Medizin?
Ich würde sagen, ja, also die narrative Medizin hat ja so verschiedene Wurzeln. Man kann jetzt gar nicht so festlegen, an dem und dem Punkt wurde das erfunden. Streng genommen geht ja diese Tradition schon bis in die Frühgeschichte der Medizin zurück. Aber so geprägt wurde der Begriff in Amerika von der Rita Sharon und hat da auch schon deutlich mehr jetzt irgendwie Eingang in Curricula gefunden, in Forschung gefunden. Auch Großbritannien ist da Vorreiter. In Europa kommt so langsam jetzt an. Aber da sind definitiv die jetzt englischsprachigen Länder gerade dominierend, würde ich sagen.
Wenn wir jetzt mal von diesem Punkt ausgehen, dass es sinnvoll sein könnte, sich mit dem Begriff oder mit diesem Handlungssystem narrative Medizin auseinanderzusetzen, kann man das lernen? Also ist das was, was man entweder hat oder nicht hat? Oder kann man das tatsächlich lernen? Und kann man es auch lehren? Also offensichtlich, weil sie tun das ja schon. Also insofern eine Frage, die, ja vielleicht ein bisschen herausfordernd ist, aber wie ist es damit aus Ihrer Sicht?
Also ich bin mir sehr sicher, dass das nicht ein Talent ist, das einem in die Wiege gelegt wird und wenn man das nicht hat, dann kann man das nicht machen, sondern ich finde, es ist sehr gut lern- und lehrbar. Es ist nicht immer so direkt lern- und lehrbar, wie wir das vielleicht aus dem Medizinstudium kennen. Man kann jetzt nicht irgendwie einfach ein Lehrbuch nehmen und da ein paar Fragen dazu durchkreuzen oder ähnliches und dann hat man das drauf, sondern es geht ja eben ganz viel um Haltungen, um irgendwie Techniken, aber auch, und es gibt ganz konkrete Übungen, also es gibt auch viele Seminare und Workshops dazu. Ich mache das selber ja zum Teil auch und da kann man teilweise erstmal Übungen, die recht niederschwellig einen daran führen. Zum Beispiel mache ich es immer gerne zum Start meiner Seminare, dass ich die Teilnehmenden sich gegenseitig so in Zweierteams eine Geschichte aus ihrem Alltag erzählen lasse. Einfach mal 5 Minuten lang irgendwie gegenseitig erzählen. Muss jetzt nichts Weltbewegendes sein, sollte auch keine zu persönliche Geschichte sein, aber einfach was, was einem doch ins Gedächtnis gekommen ist, weil es irgendwie eine Bedeutung hatte. Und die andere Person macht sich ein bisschen Notizen, ein bisschen Stichpunkte, so wie wir das von Anamnesen eigentlich kennen. Und nach 5 Minuten wechseln die Rollen und die andere Person erzählt der Person jetzt ihre Geschichte zurück anhand dieser Stichpunkte. Und da kann man dann ganz schön erkennen, das klappt ganz gut. Die meisten MedizinerInnen und auch andere Professionen, die im Medizinbereich tätig sind, können das ja ganz gut, weil das unser täglich Brot ist, aber es ist nie wirklich perfekt. Da kommen immer kleine Wertungen, Interpretationen, irgendwie werden Sachen vergessen, ausgelassen oder ergänzt, die der andere gar nicht so gesagt hat. Und das finde ich ist eine schöne Übung, um mal das Gefühl zu vermitteln. Das decke ich danach dann manchmal auf, wie es ist, einen Arztbrief über sich zu lesen, wo ja auch häufig Sachen irgendwie vergessen, dazugedichtet werden, aber manchmal auch ganz gezielt Interpretationen drin stehen oder manchmal sogar ein bisschen Ärger abgelassen wird, hat man fast das Gefühl. Da stehen dann manchmal so Sachen drin, wie Patientin zeigt, dass sich jetzt nicht besonders motiviert, die Maßnahme umzusetzen. Und vielleicht war das gar nicht so aus Sicht der Patientin, sondern ihr hat irgendwas gefehlt, um wirklich diese Motivation auch zeigen zu können oder sie konnte sie nicht so sehr zeigen und das wird dann in diesem Arztbrief so abgebügelt. Und dieses Gefühl, mal die eigene Geschichte dann mit ein bisschen Abstand von jemandem zu lesen, ist, glaube ich, schon spannend, um sich das wieder ins Gedächtnis zu rufen und vielleicht drüber nachzudenken, dass dieser Arztbrief jetzt nicht nur eine Info an die KollegInnen ist, sondern dass die PatientInnen das natürlich auch lesen und da irgendwie eine Geschichte über sich vorgelegt bekommen, mit der sie teilweise gar nicht umgehen können oder die gar nicht ihrer Meinung nach zu ihnen passt. Ich habe in der Psychiatrie zum Beispiel deswegen auch immer versucht, vor Entlassung diesen Brief einmal vorzulegen und mir bestätigen zu lassen, dass das so alles passt oder ob noch was ergänzt oder besprochen werden müsste. Das ist vielleicht aber auch ein Luxus in einem ein bisschen entschleunigten Fach. Aber mit solchen Übungen, finde ich, kann man dieses Verständnis ganz gut wecken. Was auch in der narrativen Medizin eine große Rolle spielt, ist Schreiben. Da bekommen die Leute immer ganz große Augen, wenn ich das zu Beginn meines Seminars erwähne, dass wir schreiben werden. Viele MedizinerInnen haben ja so seit der Schulzeit nicht mehr geschrieben. Wenn ich mich erinnere, in meinem Studium habe ich, glaube ich, auch mal eine Hausarbeit in Ethik der Medizin schreiben müssen und sonst eigentlich immer nur Kreuze gesetzt. Für die narrative Medizin ist es aber ganz essentiell. Ich versuche aber immer gleich ein bisschen die Gemüter zu beruhigen, indem ich sage, es geht hier nicht um kreatives Schreiben, das manchen vielleicht auch einfach nicht liegt, sondern es geht eher bei mir um assoziatives Schreiben. Prompted Writing nennt man das ganz oft in der narrativen Medizin. Da geht es quasi darum, einen Impuls zu setzen. Das kann durch einen kurzen Satz, zum Beispiel, ich habe Schmerzen sein. Das kann auch durch ein Kunstwerk sein oder durch einen kurzen Textabschnitt oder durch einen Filmausschnitt. Irgendwas, was eben die erste Assoziation wecken könnte. Und dann soll man einfach mal 5 Minuten den Stift ansetzen und losschreiben und gar nicht groß planen, zensieren, überlegen, wie schreibe ich das jetzt möglichst gut, sondern einfach mal diesem Prozess vertrauen und schauen, was da kommt. Und am schönsten finde ich natürlich, wenn die Texte danach auch vorgeschrieben werden, wenn sie nicht nur für einen selbst geschrieben und dann irgendwo abgelegt werden, sondern wenn man die sich gegenseitig vorliest. Und auch da versuche ich es so niederschwellig wie möglich zu machen für meine Workshop-TeilnehmerInnen, indem ich sage, wir besprechen auch das eher assoziativ. Man muss danach keine Fragen beantworten, warum habe ich das jetzt so oder anders geschrieben, sondern die Person nimmt sich eigentlich komplett raus und die anderen können einfach mal Rückmeldung geben, was das so an Gefühlen, an Gedanken, an weiteren Assoziationen bei ihnen ausgelöst hat, diesen Text zu hören. Und das, finde ich, ist eine total schöne Übung, um ungewöhnliche Sichtweisen, andere Perspektiven und sowas zu erschließen. Man kann auch mal aus Sicht des Patienten oder der Patientin schreiben und kann dadurch vielleicht ganz neue Erfahrungen machen, die man mitnehmen kann. Das sind so ein bisschen die direkten Übungen. Ich finde zum Beispiel auch, dass Schreiben für MedizinerInnen eine ganz große Verarbeitungshilfe sein könnte. Man sagt ja auch, man kann sich aus dem Kopf schreiben, was man irgendwie nach Feierabend noch mitgenommen hat und vielleicht loslassen möchte. Aber auch das wird ja MedizinerInnen eigentlich nicht so nahegelegt. Und was ich ganz schön fand, als ich jetzt kürzlich mit doch deutlich fortgeschrittenen Postgraduierten, das waren großteils irgendwie ChefärztInnen und PraxisinhaberInnen, die auch so ein bisschen erwähnt haben, am Anfang ist ja der Burnout die große Gefahr, bei denen war dann eher so der Bore-out, dass wir das Gefühl hatten, vieles ist zur Routine geworden, vieles wiederholt sich, gerade in so chirurgischen oder anästhesistischen Fächern, und da kann Schreiben, finde ich, auch ein Weg zumindest sein, um die Motivation für den eigenen Beruf wieder zu wecken. Ganz viele Ärzte sind ja auch SchriftstellerInnen gewesen, wie der berühmte Neurologe Oliver Sacks, der so seine spannendsten Fälle aufgeschrieben hat. Und eigentlich erleben wir ganz viele spannende existenzielle Momente in unserem Alltag. Wir haben nur irgendwann vielleicht nicht mehr so den Blick darauf, was für ein Privileg das ist. Und da kann so dieses auch künstlerische Umgehen mit diesen Elementen vielleicht nochmal einen neuen Impuls geben und eine neue Faszination für das Fach wecken. Es gibt auch ganz viele Übungen zu kommunikativen Skills und Gesprächstechniken, die lassen sich ja sehr gut üben, aber das geht jetzt hier vielleicht zu weit, das sind nur mal so ein bisschen Appetithäppchen. Was mir noch wichtig ist, ist, dass ich finde, schon allein sich mit Literatur als Arzt oder Ärztin zu beschäftigen, auch ohne ein großes Ziel oder eine Übung, führt indirekt zu ganz tollen Learnings, die wir eigentlich in der Medizin brauchen. Also man braucht ja für Literatur, für Filme und sowas genaues Hinschauen, gerade wenn man die besprechen, interpretieren möchte, Aufmerksamkeit auf Details, und man wendet auch irgendwie Empathie an. Also das weiß wahrscheinlich jeder, der schon mal mit seiner Romanfigur mitgelitten hat oder sich mitgefreut hat, wenn der was Gutes passiert, dass man beim Lesen von Geschichten ganz oft empathisch mitfühlen kann, was wir uns ja für die Medizin auch wünschen. Man kann auch Fakten in Geschichten eigentlich sehr angenehm vermitteln. Es gibt ja über fast alle möglichen Krankheitsbilder inzwischen ganz gute Filme oder Serien oder Bücher. Da ist manches sehr treffend und gut recherchiert, manches ist auch völliger Unsinn, aber auch das ist ja schön für die Lehre, dass man dann auch Sachen mal richtig stellen oder diskutieren kann. Und das fördert so das Emotionale, das motivierte Lernen. Da auch nochmal vielleicht eine kurze Anekdote aus meinem Studium. Ich kann mich bis heute am besten an Mikrobiologie erinnern, obwohl das jetzt nie mein Nummer 1 Interessensfach gewesen ist. Und das liegt daran, dass der Professor bei uns in Marburg einerseits was gemacht hat, was ich jetzt nicht so die beste Lehrmethode finde, auch wenn sie effektiv war. Er ist immer wie so ein Raubtier durch die Reihen getigert mit seinem Mikrofon. Mal war er plötzlich hinter einem, mal war er neben einem. Und dann hat er einem urplötzlich zwischen Reihen eine Frage gestellt, wie zum Beispiel, welche Grammfärbung hat E. coli? Und das war auch emotionales Lernen, aber nicht so die schönste Art. Das war eher das Angstlernen, das ja auch viel im Medizinstudium gibt. Aber er hat auch immer gute Geschichten erzählen können. Zu jedem Bakterium wusste er irgendeine Geschichte aus seinem beruflichen oder privaten Erlebnissen. Und das ist einem im Gedächtnis geblieben. Da kann ich mir bis heute absurde Fakten dazu merken. Und das hat irgendwie sehr gut funktioniert. Das habe ich mir vielleicht auch ein bisschen von ihm abgeschaut. Ich möchte nur nicht bei dem einfachen Faktenlernen stehen bleiben, weil ich mehr und mehr für meinen persönlichen Ansatz der narrativen Medizin merke, wenn wir uns mit Literatur und Filmen beschäftigen, da klingen ganz viel diese Nebenaspekte an, die ich in Lehrbüchern häufig vermisse. Da sind eben diese Illness-Faktoren drin. Also wie ist es für eine bestimmte Person, ganz individuell an Krankheiten zu leiden? Das schärft irgendwie so den Blick da drauf und weckt irgendwie auch das Bewusstsein bei Studierenden. Und da kann man in ganz spannende Diskussionen eintauchen, die sich so jetzt in den reinen Fakten, in den reinen Disease-lastigen Dingen vielleicht jetzt nicht so sehr ergeben würden. Und es gibt noch einen dritten Begriff eigentlich im Englischen für Krankheit, nämlich die Sickness. Das ist so die gesellschaftliche Dimension. Also was bedeutet es für die Person, in ihrer gesellschaftlichen Rolle krank zu sein, da vielleicht auch rauszufallen? Und auch das klingt ganz oft in Filmen und in Büchern und Literatur an. Da ist mein Paradebeispiel immer A Beautiful Mind, ein Film über den berühmten Mathematiker John Nash, der an paranoider Schizophrenie leidet. Und der ist eben medizinisch jetzt nicht wahnsinnig gut umgesetzt, zumindest nicht wahnsinnig korrekt. Er sieht die ganze Zeit seine Halluzinationen, er hört nicht nur die Stimmen, sondern er sieht die eigentlich die ganze Zeit vor sich. Das war für die filmische Umsetzung total nötig, weil der Film versucht, so die Illusion zu kreieren, auch beim Zuschauer, dass das alles real ist, was er da erlebt. Und die wäre nie so entstanden, wenn man von Anfang an schon gemerkt hätte, er hört das immer nur, dann wäre jedem recht schnell klar geworden, dass es nur in seinem Kopf stattfindet. Das kann man ja dann auch quasi besprechen. Aber was man sehr schön und sehr korrekt, finde ich, sieht, ist, was das für ein unglaubliches Leid bedeutet, dass dann plötzlich diese ganze Welt für ihn zusammenbricht, dass er plötzlich zu einer Gefahr für sich und für andere wird, dass er seinen Job und seine Leidenschaft eigentlich nicht mehr ausleben kann und auch wie er stigmatisiert wird durch seine Erkrankung. Das sind so Sachen, die in Lehrbüchern viel weniger anklingen. Die werden vielleicht in einem Satz erwähnt, aber das wirklich spürbar zu machen, können, finde ich, solche Geschichten viel mehr als jetzt die reinen Faktendinge. Weil ja auch einfach, wenn jemand so ein Drehbuch schreibt, er genau nach solchen Sachen sucht, nach starken Emotionen, nach Individualität, nach Ambivalenz, weil das Spannung erzeugen kann und das irgendwie was ist, was die Leute mitreißt. Und was auch schön ist, ist, dass auch gerade in neueren Filmen immer mehr auch die BehandlerInnen im Fokus sind. Es gibt so drei große Narrative und dieses BehandlerInnen-Narrativ, also wie es auch ist für die Leute, so die im Healthcare-Sektor tätig sind, solche Dinge zu erleben, klingt jetzt immer mehr an, gibt auch von früher schon Beispiele. Aber das ist was finde ich, noch ein bisschen unterschätzt wird und noch weniger verwendet wird. Und da klingen auch so Nebenaspekte wie Ambiguitätstoleranz, dass wir im Studium eigentlich lernen, es gibt immer eine klare Lösung, eine klare Antwort, wie beim IMPP. Und dann starten wir ins Berufsleben und plötzlich ist alles unklar und irgendwie alles Grauzonen. Und das aushalten zu können, klingt da viel an. Auch das Leid von ÄrztInnen und die ethischen Konflikte, die auftreten können, da kann man super in der Literatur tolle Beispiele finden, die man dann aufnehmen kann. Und manchmal entdecken die Studierenden auch Themen, die ich eigentlich gar nicht auf dem Schirm hatte. Und dann können wir das auf Augenhöhe einfach diskutieren und es auch für mich spannender ist, dass ich einfach meinen Stoff durchziehe. Und deswegen finde ich so eine Herangehensweise, einfach auch Filme, Literatur und Ähnliches im Studium einzusetzen, signalisiert eben eine Offenheit und eine alternative Variante, Wissen zu vermitteln und auch über den Tellerrand hinauszuschauen. Und dann trauen sich die Studierenden auch mehr, sich zu offenbaren, auch unpopulärere Aussagen zu machen. Ich hatte kürzlich einen Kurs im 5. klinischen Jahr, also schon ziemlich gegen Ende, bei der die Hälfte des Kurses offenbart hat, dass sie schon Zweifel haben, ob sie ärztlich tätig werden möchten und selbst überrascht waren, dass es so vielen anderen auch so geht, weil halt im Studium so kaum darüber gesprochen wird. Und da setzen ja auch meine Seminare dann zu psychischer Gesundheit und Selbstbild und Zufriedenheit von Profis an. Jetzt habe ich ganz lang monologisiert, tut mir leid, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd-Thema, aber das sind vielleicht ein bisschen Impulse, die...
Das wollte ich gerade sagen. Also das heißt auch, dass für die psychische Gesundheit, für denjenigen, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt, aus dem Behandlungssektor sozusagen, dass für den auch ganz viel an Positivem resultieren kann, wenn man sich mit dem Thema narrative Medizin auseinandersetzt. Ist das richtig?
Genau, also das hoffe ich sehr. Ich glaube, es passiert nicht automatisch. Es kommt natürlich darauf an, womit man sich befasst. Aber es kann zumindest, finde ich, ein sehr schöner Weg sein, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und ich finde, eigentlich sollten sich die meisten MedizinerInnen mit dem Thema auseinandersetzen, weil ganz ungefährlich ist unser Beruf einfach leider nicht für uns selbst. Also sowohl das Studium als auch der Beruf. Und sich da mal damit zu befassen, dafür bietet sich Literatur halt an. Das ist so ein bisschen mein Herzensthema, seit ich irgendwie in 2022 ein Seminar zu psychischer Gesundheit für Medizinstudierende übernommen habe an der Uni Heidelberg. Und da auch das erste Mal durch Recherchen mit den Fakten konfrontiert wurde, was eigentlich von Potenzial dieser Beruf, der durchaus auch ein sehr schöner und erfüllender sein kann, aber auf der anderen Seite halt doch auch das Depressionsrisiko, Substanzabhängigkeitsrisiko und die Suizidraten leider auch deutlich erhöht. Da gibt es sehr klare Studien, gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Es wird zum Beispiel gesagt, dass häufig eben auch für das Studium durch unser Auswahlverfahren Menschen mit einem hohen Perfektions- und Leistungsanspruch selektiert werden, dass der aber in einem Fach, in zumindest vielen Fachrichtungen, gar nicht so leicht zu erfüllen ist. Gerade am Anfang der Karriere und durch die äußeren Bedingungen passieren einfach immer mehr Fehler. Man kann nicht immer alles kontrollieren, selbst wenn man sich sehr viel Mühe gibt. Und das kann einfach der eigenen psychischen Gesundheit sehr zusetzen. Und selbst wenn es gar nicht so schlimm ist, dass es jetzt um psychische Krankheit oder Ähnliches geht, ist ja doch sehr weit verbreitet unter vielen MedizinerInnen eine Unzufriedenheit eigentlich mit dem, wie der, nicht mit dem Beruf an sich, aber wie man ihn heute so lebt. Da geht es ganz viel um einfach Belastungen, um eine Gratifikationskrise, um immer weniger Zeit gefühlt mit den PatientInnen, weil man immer mehr in Dokumentation und sowas stecken muss. Und wenn man sich ältere Studien anschaut, war das eigentlich immer der Hauptfaktor für Erfüllung im Beruf, dass man viel mit PatientInnen sprechen und umgehen konnte. Und das ist ja wieder so ein Schlüsselbegriff für die narrative Medizin. Deswegen finde ich sowohl, um das zu besprechen, die narrative Herangehensweise gut, als auch gleich als quasi Gegenmittel zu diesem Problem, finde ich, hat die viel Potenzial. Ich habe mir da jetzt recht neue Seminare ausgedacht, die ich sowohl mit Studierenden als auch mit Postgraduierten mache und indem wir uns das Buch House of God zusammen anschauen, zumindest Ausschnitte daraus. Das ist ein sehr altes Buch, kommt aus den 70ern, wurde damals von einem, ich glaube, er ist Psychiatrieprofessor in Amerika unter einem Pseudonym veröffentlicht. Und hat viel Gutes für die Ausbildung in den USA bewirkt, weil er diesen Mythos von den Halbgöttern in Weiß und von deren perfekter Ausbildung radikal entzaubert hat. Also das Buch ist zu Recht heute wegen Sexismus, wegen menschenverachtenden Aussagen und irgendwie auch paternalistischen Haltungen sehr in Kritik. Trotzdem hat es ein bisschen die völlig überspitzt natürlich, aber trotzdem im Kern die Dinge getroffen, die schief liefen in dem System damals und hat überhaupt mal den Dialog darüber geöffnet und die Möglichkeit gemacht, darüber zu sprechen, indem es eben Zeugnis abgelegt hat von den Sorgen, Ängsten und auch der Verzweiflung letztlich von BerufsanfängerInnen, gerade in der inneren Medizin, in der das Buch eben spielt. Und es lesen nicht mehr so viele, also in den Seminaren merke ich, es gehen bei den Postgraduierten viel mehr Hände hoch, wenn ich frage, wer es gelesen hat, als bei den Studierenden. Aber diejenigen, die es lesen, finden immer noch, finde ich, sehr viel Identifikation drin. Also es ist nicht alles anders, auch wenn sich natürlich vieles verbessert hat. Aber viele von den Themen sind immer noch aktuell. Und das dann eben zusammen zu lesen, ich nehme da nicht die Hauptgeschichte, weil die ist meistens zu komplex für so ein kurzes Seminar, sondern ich greife mir so eine Nebengeschichte. Da gibt es einen Intern, den Potts, heraus, der auch ganz frisch in die innere Medizin startet und gleich in einem seiner ersten Dienste einen Fehler macht aus Unsicherheit, aus auch Angst davor nachzufragen, was er tun soll, der letztlich über längere Zeit zu einem qualvollen und für alle sehr traumatisierenden Tod seines ersten Patienten führt. Und der dann mit wahnsinnig viel Schuld und Scham darüber konfrontiert ist und eigentlich niemanden findet, mit dem er darüber sprechen kann. Der sich Vorwürfe macht, auch Vorwürfe von Vorgesetzten bekommt und letztlich völlig daran zerbricht. Und das öffnet an 2 bis 3 kurzen Textstellen, die das deutlich nachzeichnen, einfach den Raum, über diese Angst zu sprechen, die gerade bei Studierenden ganz deutlich da ist, über die fast alle schon mal nachgedacht haben. Aber auch Postgraduierte erinnern sich häufig noch daran, als ihnen sowas das erste Mal passiert ist. Und es gibt leider eine sehr klare Statistik von der Hopkins-Universität, also von eigentlich einer Elite-Uni, dass so in den ersten 2 Berufsjahren bei 80% der BerufsanfängerInnen indirekt oder direkt irgendwie eine Involvierung in so einen tödlichen Fehler stattfindet. Deswegen ist es schon was, wo es Sinn macht, darüber zu sprechen, weil die Chancen, dass es passiert, selbst wenn man sich sehr viel Mühe gibt, selbst wenn man sehr viel lernt und immer bemüht ist, trotzdem eben hoch sind. Und da fand ich spannend, als wir darüber diskutiert haben im Seminar, da hatte ich ja das Privileg, mit beiden Seiten sprechen zu können, mit Studierenden, BerufsanfängerInnen, aber auch quasi mit deren Supervisoren, mit OberärztInnen und ChefärztInnen, dass da so ein bisschen ein Mismatch herrscht. Also beide Seiten sagen, eigentlich wäre es total wichtig, über solche Dinge zu sprechen, in Dialog zu kommen, gemeinsam das zu verarbeiten. Die Studis erwarten aber eigentlich, dass sie da wenig Hilfe von ihren Übergeordneten bekommen werden, dass man das eher so im Peer-Support sich unterstützen muss, während die Ober- und ChefärztInnen viel gesagt haben, also sie wollen eigentlich eine gute Ausbildung schaffen und sie wollen auch AnsprechpartnerInnen sein, aber da kommen AssistenzärztInnen gar nicht so viel auf sie zu, trauen sich gar nicht so recht, darüber zu sprechen. Und irgendwie beißt sich ja dann die Katze in den Schwanz, wenn eigentlich beide das Gleiche wollen, aber irgendwie nicht zusammenkommen. Wir haben dann auch zusammen ein bisschen überlegt, was mögliche Lösungen sein könnten. Und da kam viel der Wunsch auf, wir haben in der Psychiatrie ja zum Beispiel auch so Balint-Gruppen, in denen man einfach niederschwellig sowohl unter Peers als auch mit einer Supervision über schwierige Interaktionen sprechen kann, ob sowas nicht einfach präventiv auch in anderen Fächen sinnvoll wäre, dass es das Fortlaufen gibt, dass man nicht darum bitten muss, wenn einem was passiert, dass sowas eingerichtet wird, sondern man da niederschwellig hingehen kann und irgendwie über die Dinge sprechen kann. Und natürlich kommt dann wahrscheinlich gleich das Argument, dass da einfach keine Zeit dafür ist. Wer soll das machen? Wer soll sich dafür Zeit nehmen? Ich bin da kein Experte dafür, ob man sowas integrieren kann. Ich stelle mir nur einfach vor, dass es doch ja auch zu massiven Ausfallzeiten kommt, wenn Leute an so einer Erfahrung zerbrechen, wenn das irgendwie problematisch wird. Und dass es vielleicht manchmal sinnvoller wäre, präventiv tätig zu sein, als erst wenn es zu spät ist oder dann quasi Ausfallzeiten in Kauf zu nehmen. Also das war der Wunsch, der ganz viel aufkam in diesen Seminaren. Und natürlich kann die narrative Medizin auch dafür helfen, quasi da vielleicht wieder ein bisschen gegenzusteuern und vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Zufriedenheit in den klinischen Alltag reinzuholen.
Haben Sie vielleicht noch so ein paar klinische Beispiele, also aus dem klinischen Alltag, wo es uns helfen könnte, bessere Medizin zu machen, beziehungsweise unseren Patientinnen und Patienten besser zu helfen, wenn man sich mit dem Aspekt der narrativen Medizin auseinandersetzt?
Ja, das hatte ich ja vorher schon versprochen, dass ich das hoffentlich noch liefern kann, nach den ganzen jetzt doch eher akademischen und lehrfokussierten Aspekten. Und ich habe mir ein bisschen was überlegt, wie man einfach mal auf eine einfache, niederschwellige Art das vielleicht für sich ausprobieren kann. Und der Fokus ist ja das Zuhören und das Sprechen, der leider gar nicht so leicht umzusetzen ist in unserer modernen Medizinwelt, weil ja alles sehr eng getaktet ist, weil ja alles sehr zeitkritisch ist. Und da klingt die narrative Medizin oft unglaublich zeitaufwendig und nur in irgendwie Fächern wie Psychiatrie oder sowas umsetzbar. Und Sprechen und Zuhören bringt ja häufig auch leider gar nicht mehr so wahnsinnig viel abrechnungstechnisch. Trotzdem würde ich dafür argumentieren, nicht, sondern alles oder nichts Anspruch zu haben. Also nicht zu sagen, entweder kann ich das Konzept komplett umsetzen in meinem Arbeitsumfeld oder ich lasse es ganz bleiben, weil ich denke, schon eine ganz kleine Anwendung kann für uns selbst und für Patientinnen einen großen Unterschied machen. Da habe ich mir ein kleines Verhaltensexperiment überlegt. Das habe ich auch in Therapie und Beratung immer gerne gemacht. Das ist irgendwas, was man niederschwellig mal probieren kann und einfach mal schauen kann, wie sich das anfühlt. Ich wollte das ein bisschen auf Literatur stützen und habe mir deswegen mal angeschaut. Es gibt ein paar Studien, die zeigen, wir werden ja alle in Anamnesekursen und Ähnlichem darauf geschult, am Anfang eine offene Frage zu stellen. Sowas wie, was führt Sie zu mir? Was kann ich für Sie tun? Und dann ist das ja quasi eine Erzählaufforderung, würden wir sagen, im Literaturwissenschaftlichen. Und dann fangen die Leute an zu erzählen und dann gibt es sehr gute Studien, die quasi untersuchen, wie lange die denn sprechen dürfen, bis sie das erste Mal unterbrochen werden. Durch den Arzt oder die Ärztin. Ich weiß nicht, haben Sie eine Schätzung, Herr Grun, wie lange das sich so anfühlt?
Ja, ich kenne die Antwort leider, weil ich schon mal einen Podcast hatte mit einem Kollegen, der auch ein Buch darüber geschrieben hat. Also der Ein-Minuten-Arzt heißt das Buch. Genau, es hat mich total schockiert, wie schnell das geht, dass die Ärzte einem dann ins Wort fallen.
Ja. Also das sind wirklich, es gibt verschiedene Ergebnisse, es gibt ganz katastrophale Studien, die auf maximal 7 Sekunden kommen, das ist schon ganz extrem, viele sind eher so um 30 Sekunden bis maximal 1 Minute Rahmen, aber viel mehr wird fast nicht gegeben und es gibt zumindest 2 ganz spannende Studien für die andere Seite, die sich quasi angeschaut haben, wenn man die Leute einfach mal sprechen lassen würde, wie lange dauert es denn wirklich, bis die sagen würden, jetzt bin ich einigermaßen durch mit dem, was ich erzähle und die kamen tatsächlich auf gar nicht so hohe Werte, wie man vielleicht befürchten würde, man denkt ja manchmal, dann wird minutenlang erzählt und dann komme ich zu gar nichts mehr. Aber diese 2 Studien kamen, eine kam zu 90 Sekunden und eine kam zu einem 100-Sekunden-Ergebnis, wo zumindest ein Großteil, also 78% der PatientInnen fertig wären mit ihrer Erzählung. Nur ein ganz kleiner Teil hat wirklich diese Befürchtung erfüllt, dass länger als 5 Minuten gesprochen wurde. Und wenn man die ÄrztInnen in dieser Studie quasi auch noch befragt hat, kamen dann noch wichtige Infos gegen Ende, haben die meisten zugestimmt, dass bis zu Ende eigentlich noch spannende und wichtige Infos kamen, weil natürlich die PatientInnen sich auf genau die Frage auch ganz intensiv vorbereiten. Sich da Gedanken machen, die meisten zumindest, und versuchen, das zu vermitteln, was irgendwie ihrer Meinung nach relevant erscheint. Und deswegen kann das dieses schnelle Unterbrechen meiner Meinung nach sowohl einen Informationsverlust bedeuten, aber halt auch so ein bisschen einen Beziehungsschaden. Also die Leute, ich würde jetzt nicht sagen, sind beleidigt, aber sind zumindest irgendwie in ihrem Erzählfluss gestört, irritiert und sowas. Und das ändert schon was irgendwie an der Interaktion. Deswegen wäre mein Vorschlag, wenn man mal so ein kleines Experiment machen möchte, wirklich mal diese 100 Sekunden mal auszuprobieren und einfach mal diese 100 Sekunden Erzählfluss nur mal zuzulassen und zu schauen, was passiert dann eigentlich? Was verändert das an den Informationen, die ich bekomme? Was verändert das vielleicht auch an der Interaktion, die dann entsteht? Wenn möglich, währenddessen auch aktives Zuhören praktizieren, aber jetzt vielleicht nicht immer wieder Zwischenfragen stellen. Das sind dann schon eher Unterbrechungen und Lenkungen. Und wenn man danach unbedingt Zeit wieder reinholen muss, kann man ja auch sowas sagen wie, also danke, dass Sie mir die Geschichte jetzt erstmal erzählt haben. Das hat mir sehr viel geholfen, die Situation zu verstehen. Ich hätte jetzt noch ein paar kurze Rückfragen, die ich Sie bitten würde, nochmal knapp zu beantworten. Dann kann man vielleicht sogar wieder Zeit reinholen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da ganz gute Infos rüberkommen und dass das eben auch eine bessere Beziehung schafft. Und da komme ich zu dem Teil, den ich vorher angeschnitten habe. Ich glaube, das kann auch mehr Zufriedenheit auf beiden Seiten bedingen. Also sowohl die PatientInnen fühlen sich dann mehr gesehen, mehr verstanden. Ich würde mir aber auch vorstellen, dass viele ÄrztInnen eigentlich dieses Gefühl brauchen, sich auch mal Zeit zu nehmen, wirklich den Leuten gerecht zu werden. Weil ja der 2. Kritikpunkt wäre, ich habe gar keine Energie, mich noch tiefer auf Geschichten einzulassen, da jetzt ganz empathisch zu sein. Und da kann ich aus meinem therapeutischen Hintergrund schon sagen, es gibt eben energieziehende und energiegebende Aktivitäten. Nicht jede Aktivität kostet automatisch Energie. Ich kann mir vorstellen, dass für viele sowas wie Dokumentieren und von einer kurzen Konsultation zur nächsten Hetzen natürlich Energie zieht. Aber ich kenne das von mir selbst und auch von vielen KollegInnen, dass dieses Mal zuhören, mal irgendwie wirklich das Gefühl haben, ich habe hier was verstanden, die Person hat sich verstanden gefühlt, hat sich gehört und gewürdigt gefühlt, dankt mir vielleicht auch dafür, dass ich mir die Zeit genommen habe, ich habe da die Individualität gesehen und wir haben einen besonderen Weg gefunden, den jetzt vielleicht auch nicht jeder Arzt hätte finden können, dass das so ein richtiger Energieboost sein kann und dass man diesen Schwung dann auch nutzen kann für vielleicht weniger liebsame Tätigkeiten und dass genau das was sein kann, was einem vielleicht auch wieder Freude an der Tätigkeit gibt. Und man muss gar nicht wahnsinnig viel sagen, ist so meine Erfahrung. Ich dachte früher in Psychotherapien auch immer, ich muss da irgendwelche genialen Sachen sagen oder irgendwie einen großen Impuls geben. Ganz häufig ist einfach nur zuhören auch was therapeutisch wirkt, weil die Leute für sich auch die Sachen nochmal sortieren können, wiedergeben können. Wir haben die Geschichten ja nicht fertig im Kopf und spulen sie einfach nur ab, sondern vieles ergibt sich auch, während man darüber sprechen darf. Und deswegen erlebe ich heute, wo ich viel auch gutachterlich tätig bin, dass mir häufig Leute für das gute Gespräch danken, obwohl ich gar nicht so viel in diesen Gutachtenaufträgen jetzt therapeutisch was dazu sage, sondern einfach nur den Raum zum Sprechen gebe. Und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die einfach wieder ein bisschen Schwung geben kann und die auch ein Privileg des ärztlichen Berufs ist, Geschichten zu hören und zu würdigen und dass wir uns nicht ganz verbieten lassen sollten, zumal es uns ja als menschliche Ärzte auch irgendwie schwer ersetzlich macht. Also dieses empathische Zuhören, dieses echte Interesse und Verständnis zeigen, ist ja im Gegensatz zu irgendwie nur mit halbem Ohr, während man am PC was tippt, auf die Schlüsselbegriffe hören und dann die wahrscheinlichste Standarddiagnose ausspucken und die Behandlung der ersten Wahl nach Leitlinie geben. Das klingt nach was für mich zumindest, ohne jetzt Experte in dem Gebiet zu sein, was ChatGPT vielleicht in ein paar Jahren oder sogar jetzt auch schon hinbekommt. Aber für uns ist tatsächlich dieses Zuhören, dieses tiefere Eintauchen was vielleicht auch unser Monopol sein kann. Und ich kann mir schon vorstellen, dass für viele KollegInnen in den Notaufnahmen und Praxen genau diese Fließbandarbeit, dieses schnelle Abarbeiten Alltag ist und kann mir schon vorstellen, dass das auch ermüdend ist. Aber dann ist vielleicht auch das genaue Zuhören, das Eintauchen, dass das auch mal ein bisschen zulassen, muss nicht bei jeder Konsultation sein, aber immer mal wieder eine gewisse Burnout-Prävention und ein gewisser Energieschub, den man immer wieder machen kann. Und dann geht es vielleicht gar nicht darum, dass man sagt, ich mache schon so viel, ich kann nicht noch mehr machen. Manchmal geht es darum, lieber nicht das Energiegebende auch noch zu streichen, und dann nur noch mit ein bisschen mehr Zeit für eigentlich immer mehr energieziehenden Aktivitäten rumzuhängen, sondern sich diese Timeouts und Snacks auch mal wieder zu gönnen an Energie, die man sich so holen kann. Und ich weiß, für manche ZuhörerInnen klingt das vielleicht naiv, weil sie wirklich in Bereichen sind, wo das nicht geht, wo so eng getaktet ist, wo einfach gar keine Mehrzeit oder sich mal Zeit nehmen mehr möglich ist. Da muss ich aber auch ehrlich sagen, ist für mich die Lösung auf der individuellen Ebene mit Haltung ändern, mit Techniken ausprobieren, nicht die passende. Da ist einfach ein Punkt, wo sich das System meiner Meinung nach ändern muss für sowohl BehandlerInnen als auch PatientInnen, weil das ja für beide keine Bedingungen ist, in dem sinnvolle Medizin gemacht werden kann. Und auch da, finde ich, könnte die narrative Medizin ihren Teil beitragen, indem Geschichten aus diesen Bereichen einfach mehr geteilt werden, irgendwie öffentlich gemacht werden, um da vielleicht auch ein Bewusstsein und eine Veränderung anzustoßen, ähnlich wie das House of God in den 70ern gemacht hat. Also das fände ich zumindest noch einen Ausweg in diesen Bereichen, dass auch da narrative Medizin ihre gewisse Anwendung hätte.
Also wenn ich das kurz sagen darf, also meine persönliche Erfahrung in meiner klinischen Tätigkeit ist absolut dementsprechend, was Sie gesagt haben. Also vor allem im Erstgespräch, im Erstkontakt ist dieses, das, was ich sozusagen an Land gut machen kann in so einer Haltung, dass ich den Patienten erstmal aussprechen lasse und zuhöre, das ist was nach hinten raus für die Beziehung zu meinen Patientinnen und Patienten wirklich unbezahlbar ist.
Ja. Gibt es ja, glaube ich, auch Studien dazu, dass im Erstgespräch die Patientinnen auch so offen und so mitteilsam sind, wie dann für einige Gespräche lang nicht mehr. Also da muss man erst sehr weit wieder Beziehungsarbeit leisten, bis man wieder an dem Punkt ist, den man eigentlich im Erstgespräch quasi umsonst bekommt.
Und andersrum, wenn es da schwierig ist und ich vielleicht kurz angebunden bin, das dauert einfach ganz lange, das wieder gut zu machen. Ne?
Ja.
Herr Pelzel, Wir sind jetzt schon ein bisschen fortgeschritten im Thema und Sie haben ganz tolle Beispiele gebracht und ich habe das Gefühl, dass Sie uns einen wunderbaren Eindruck in diese Strömung, in dieses Handlungssystem gegeben haben.
Vielen Dank.
Zum Schluss wollte ich Sie gerne noch fragen, ob Sie vielleicht so ein paar Literaturempfehlungen haben, also für diejenigen, die jetzt zugehört haben und gedacht haben, Mensch, damit möchte ich mich gerne näher auseinandersetzen, aus unterschiedlichen Gründen. Was gibt's denn da so für Literatur, um sich dem Thema näher zu nähern?
Ja, da kann ich natürlich sehr gerne das Buch empfehlen, das für mich auch so ein bisschen der Anfang war. Das ist von Anita Wohlmann und Kollegen, die quasi so im deutschsprachigen Raum auch Vorreiter der narrativen Medizin waren. Das heißt Narrative Medizin, Praxisbeispiele aus dem deutschsprachigen Raum. Ich kann da gerne auch nochmal einen Link für die Shownotes geben. Das war für mich ein guter Einstieg und irgendwie auch, da sind verschiedene Lehrveranstaltungen beispielhaft quasi beschrieben aus ganz verschiedenen Universitäten und Bereichen. Und da kann man sich wahnsinnig viel Inspiration abholen. Ich habe dann auch einen Train-the-Trainer-Workshop bei ihr gemacht, also das kann ich uneingeschränkt empfehlen. Ich versuche gerade selbst auch sowas Ähnliches zu machen, indem ich so ein bisschen versuche, auch meine Lehrveranstaltungen mal beispielhaft zusammenzufassen und zu erklären, was da so die Haltung, die Ansätze und Methoden dahinter sind. Bin leider noch nicht so weit, dass dieses Buch jetzt schon verfügbar wäre, habe aber zumindest ein Kapitel jetzt mal als Preprint zur Verfügung gestellt, kostenlos mit allen Lehrmaterialien. Auch da kann natürlich sehr gerne drauf zugegriffen werden. Das Buch ist ein bisschen psychiatrielastig, weil das eben so meine Hauptthemen waren. Aber ich denke, die Prinzipien lassen sich auf andere Themen auch übertragen. Und wofür ich natürlich auch immer argumentiere, ist, dass ÄrztInnen nicht nur Fachbücher, sondern auch Belletristik lesen sollten. Gerade Sachen, die mit Medizin zu tun haben, aber manchmal auch nur leichte Berührungspunkte oder auf den ersten Blick gar keinen direkten Bezug dazu haben und die einen einfach so ein bisschen zum Nachdenken und Reflektieren anregen. Und vielleicht auch Sachen, die man schon mal gelesen hat, früher im Studium oder so, jetzt nochmal zu lesen an einem anderen Punkt im Berufsleben. Da können sich häufig ganz neue Aspekte ergeben. Und da finde ich natürlich House of God immer noch einen Klassiker, auch wenn man ihn mit gewissem Abstand lesen muss und kann. Vielleicht darf ich zum Ende hin nochmal sagen, weil es häufig so eine Polarisierung gibt zwischen evidenzbasierter Medizin und narrativer Medizin, dass ich das nicht als Gegenentwurf sehe. Also ich finde, die evidenzbasierte Medizin hat wahnsinnig viel Gutes für die Medizin getan, für gerade Prognose, Hygiene, Auswahl von Medikamenten und Ähnlichem. Ich finde nur, sie ist manchmal, seit sie so im 18. Jahrhundert aufkam, übers Ziel hinausgeschossen. Also die Medizin kommt eigentlich von einer sehr erzähllastigen Tradition, weil früher einfach gar nicht viel mehr zur Verfügung stand. Und durch die evidenzbasierte Medizin ist es häufig so ein bisschen in die Richtung gegangen, dass es jetzt wie eine Naturwissenschaft wirken muss. Und das ist es eben nicht. Es ist auch eine Erfahrungswissenschaft. Und in Erfahrungen spielen einerseits solche Studienergebnisse und Ähnliches die eine wichtige Rolle, auf der anderen Seite aber auch individuelle Erzählungen. Und ich finde, narrative Medizin ist einfach eine Gelegenheit, seinen Werkzeugkoffer zu erweitern. Es gibt ganz viele Situationen, wo man evidenzbasierte Methoden braucht und die total angemessen sind und sinnvoll sind. Und dann gibt es aber auch Situationen, wo man eher diese narrativen Kompetenzen braucht. Und getreu dem Motto, wenn man nur einen Hammer hat, sieht alles aus wie ein Nagel, macht es natürlich Sinn, nicht nur eine Herangehensweise zu haben, sondern da auch in verschiedene Rollen schlüpfen zu können und das vielleicht ausprobieren zu können. Und dafür, finde ich, kann es für viele ein Gewinn sein, ohne dass es jetzt eine Alternative oder ein Gegenentwurf sein muss, sondern einfach eine Ergänzung oder vielleicht eine kleine Ausgleichsbewegung.
Herr Pelzel, ganz viele Sachen, die Sie erzählt haben heute, haben für mich absolut Sinn ergeben. Und ich konnte mit ganz vielen Sachen etwas anfangen. Finde das total spannend, was Sie erzählt haben. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen.
Hat mir auch großen Spaß gemacht.
Ich bin mir sicher, dass das wirklich spannend ist und dass man sich sehr viel, dass es sehr wertvoll sein kann für sich persönlich, aber natürlich auch für die Patientinnen und Patienten, mit denen man zu tun hat, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also vielen, vielen Dank, dass Sie heute hier zu Gast waren. Vielleicht treffen wir uns ja auch nochmal in einem anderen Zusammenhang, in einem anderen Thema, das vielleicht damit zusammenhängt. Das würde mich sehr freuen auf jeden Fall.
Würde mich auch sehr freuen. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und weiterhin alles Gute.
Danke Ihnen auch.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.